Herzlich willkommen auch heute Abend. Ich freue mich sehr, nochmals über Sex zu sprechen. Ich liebe es, über Sex zu sprechen. Sex ist so quasi meine Leidenschaft. Ich hätte mir gewünscht, vor 40 Jahren hätte auch so jemand den Mut gehabt, als ich so 16 war, über dieses Thema so offen zu sprechen. Und eine Motivation, weshalb ich das tue, ist, damit es euch nicht so ergeht wie eurer Elterngeneration. Ich bin zusammen da mit meinem Mann Andreas. Wir sind 35 Jahre verheiratet dieses Jahr. Wir haben 4 erwachsene Kinder. Ich bin auch Großmutter von 4 kleinen Enkelkindern. Ja, jetzt habe ich vor lauter Klatschen den Faden verloren. Ich habe den Abend heute ein bisschen anders ausgerichtet als heute Morgen. Ich möchte vor allem auch zu denen sprechen, die vielleicht mindestens theoretisch noch keinen Sex haben oder sich so in ihrem Single- oder geschiedenen Dasein wiederfinden. Und deshalb heißt der Abend heute Liebeslust und nicht wie am Morgen Alltagslust. Liebeslust ist mein erstes Buch, das könnt ihr heute kaufen bei mir oder ihr könnt es auf meinem Blog bestellen. Liebeslust ist ein Erwachsenenaufklärungsbuch, das sich der Sexualität auch im Zusammenhang mit Glauben widmet. Alltagslust ist das Erwachsenen-Paar-Sex-Beziehungsbuch. Ich glaube, wichtig ist es, dass wir lernen, über Sexualität überhaupt nachzudenken und in der Folge davon auch darüber zu sprechen. Und ein Grund, weshalb ich darüber spreche, ist, um zu zeigen, man kann über Sexualität sprechen. Man kann das lernen. Es ist die Frage, ob wir sprachfähig dazu gemacht wurden oder uns selber sprachfähig machen. Viele junge Menschen, aber auch viele junge Paare sind mit ihrem Sexleben unzufrieden oder frustriert oder eben auch verunsichert überhaupt in ihrer Sexualität. Wir hören heute zwar in den Medien viel über Sexualität und dann haben wir so Vorstellungen, jeder hat Sex. Ich kann euch sagen, das stimmt überhaupt nicht. Die meisten Menschen, die regelmäßig Sex haben, sind die Menschen, die in einer Paarbeziehung leben. Also glaubt nicht all diesen Werbebotschaften von Tinder, dass diese Menschen die wären, die am meisten Sex hätten. Stimmt nicht. Und ich glaube, dass wir in unserer Sexualität verunsichert sind, hat eben damit zu tun, dass was wir in den Medien oder in Filmen sehen, mit der Realität ganz, ganz wenig zu tun hat. Und ich möchte gerne heute Abend mit euch darüber sprechen, dass Sexualität sehr viel mit unserer Identität zu tun hat, mit unserer Persönlichkeitswerdung, mit dem, was uns gelehrt wurde, mit dem, was für Botschaften wir bekommen haben. Und ich möchte euch nur eine Frage stellen, die ihr euch selbst überlegen könnt heute Abend oder auch mitnehmen, die Frage, was wurde mir in meiner Jugend zu Sexualität vermittelt? Weil das prägt unsere Haltung zu Sexualität und letztendlich auch unsere eigene Sexualität und die Paarsexualität. Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, weil es ist mir wichtig, dass ihr seht, ich spreche nicht einfach über Sex, weil mir Sex so wichtig ist, sondern weil ich auch denke, dass Gott damit etwas ganz Bestimmtes beabsichtigt hat. Und etwas, das nicht nur mit Kinderzeugen zu tun hat, sondern mit unserer ganzen Persönlichkeit. Wir finden ganz am Anfang in der Bibel diesen Vers, den ihr vielleicht jetzt gerade fragt, was hat der denn mit Sex zu tun? Da steht in Genesis 1,27, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. In diesem Vers, dass der eine Unterscheidung macht zwischen Mann und Frau, ist diese ganze Geschlechtlichkeit schon drin angelegt. Also es gibt einen Unterschied. In aller Gleichheit gibt es einen Unterschied, darauf komme ich dann noch. Also das heißt, Mann und Frau heißt, es hat was mit Sex zu tun, weil Sex heißt eigentlich Geschlecht. Also das Mannsein oder das Frausein heißt auch schon Sex. Interessant ist auch, dass wir in der Paradieszeit, da geht es nicht um Fruchtbarkeit, da gibt es keine Kinder. Also Sex ist an sich geschaffen zur Freude des Menschen, zum Verbindung schaffen, zum Zusammensein mit dem anderen in einer Verbindung, die näher nicht sein kann. Ich denke, die meisten von euch, auch wenn ihr noch jung seid, im Gegensatz zu mir, die haben vermutlich eine problemorientierte Sprache zur Sexualität kennengelernt. Das heißt, unser Umgang in der christlichen Lebenswelt ist problemorientiert. Wir sagen, was man nicht soll, pass auf, das ist verboten, du solltest nicht, du darfst nicht. Und das hat Folgen für unsere Identität. Wir werden geformt durch verschiedene Dinge. Und in uns wächst auf die eine Seite ein Selbstgefühl heran, ein Bewusstsein dafür, wer bin ich. Wir finden ganz viele Zusagen in der Bibel zu diesem Wer bin ich, zu diesem Geliebtsein oder wie Gott mich sieht. Unsere Gesellschaft funktioniert aber eher auf einer anderen Ebene, die ist auch wichtig. Ich sage nicht, die ist nicht wichtig, aber das ist die Frage, was kann ich? Und das Wichtigste daran ist, alle diese Dinge, die ich kann, die können mal wegfallen. Wer bin ich dann noch, wenn ich nicht mehr der Lobpreisleiter bin, wenn ich nicht mehr die Schönste bin, wenn ich nicht mehr die Beliebteste bin, wenn ich nicht mehr der Coolste bin, wer bin ich dann? Und in diesem Wer bin ich und was kann ich, da hinein gehört die sexuelle Selbstsicherheit. Also unser Selbstbewusstsein, unser Selbstwert, im Wert ist so da drin, was kann ich. Das hat eins zu eins mit unserer Sexualität zu tun. Also das heißt, wenn ich Botschaften höre, die mir sagen, der Körper ist ein Fallstrick, deine Wünsche und Bedürfnisse, die sind nicht gut, die solltest du dir abgewöhnen, hat das eins zu eins damit zu tun, dass ich abgewertet werde. Wenn mein Körper schlecht ist, bin ich auch schlecht. Ich sage euch ein kleines Beispiel. Junge Männer, junge Teenager, die können nicht wählen, ob sie in der Pubertät mit Testosteron überschüttet werden wollen oder nicht. Das passiert einfach. Und das ist die Zeit, in der der Testosteronspiegel am höchsten ist. Das dauert bis etwa 25 Jahre. Und wenn euch nun gesagt wird, eure Fantasien, eure Bedürfnisse, eure Erektionen, die sind abzugewöhnen, dann macht das was mit eurer Identität als Mann. Und es macht was mit eurer Identität als Frau, wenn über Sexualität nie gesprochen wird, nie positiv gesprochen wird. Also wie ihr seht, das hat sehr viel damit zu tun, wie fühle ich mich in meinem Körper zu Hause, mit dem, was ich für Botschaften bekommen habe. Es kommt auf die Ermutigungen an, aber auch auf das Wissen und die Kenntnisse. Und ich würde euch gerne Wissen und Kenntnisse vermitteln, die euch sagen, so wie mein Körper funktioniert, ist das gut. Gott hat gesagt, als er uns geschaffen hat, es ist gut. Und er hat uns als sexuelle Wesen geschaffen. Und ich sage euch etwas aus der Beratung, ich sage euch auch etwas aus der Forschung, je mehr junge Menschen über Sexualität wissen, desto später haben sie Sex. Das hat damit zu tun, dass man begreift, um was es eigentlich geht. Wenn ich Regeln und Verbote bekomme, dann habe ich zwei Wahlmöglichkeiten. Entweder ich gehorche oder ich übertrete das Gebot. Beides gibt euch nicht ein Gefühl dafür, was ist angemessen. Was ist meine Verantwortung, wie ich mit meiner Sexualität oder vielleicht auch mit der Sexualität des anderen umgehen soll? Wir leben heute in einer extremen körperorientierten Gesellschaft. Das war auch schon so, das war bei den Griechen schon so. Der Körperkult an sich heißt nicht, dass ich meinen Körper gut bewohne, dass ich meinen Körper gut kenne, dass ich meinen Körper liebe, dass ich in dem Sinn Frieden geschlossen habe mit meinem Körper. Ich kann euch sagen, ich habe ganz viele so Instagram-Pärchen bei mir in der Beratung. Und wisst ihr, weshalb die kommen? Weil die keinen Sex haben. Wenn man dann mal darf, dann sind viele enttäuscht davon, wie der Sex denn eigentlich ist. Die haben sich das ganz anders vorgestellt. Ich weiß nicht, was die sich vorgestellt haben, dass die Geigen im Himmel spielen und all die Dinge. Es hat aber, ihre Frustration hat damit zu tun, dass sie ganz wenig darüber wissen, wie Sexualität funktioniert und wie sie zu einem guten Körperbewusstsein kommen. Körperkult ist eine Außenwahrnehmung. Ich zeige was und werde von außen gesehen und daraus nehme ich Bestätigung oder vielleicht auch Erregung. Also sagen wir jetzt mal, Pornos sind auch Körperkult. Dann nehme ich von außen Hilfsmittel dazu, um Lust zu empfinden. Ich kann euch sagen, der einzige zuverlässige, über Jahrzehnte sinnvolle Weg zu Erregung und zu lustvoller Sexualität zu kommen, ist über eure eigene Körperwahrnehmung. Darüber, was ihr fühlen könnt, was ihr wahrnehmen könnt, wie ihr euch selbst als erotische Menschen oder euer Gegenüber als erotischen Mensch wahrnehmen, fühlen, erforschen könnt. Dann kommt es nicht darauf an, dass der perfekt ist, sondern wie das, was ihr zusammen tut, sich anfühlt. Gute Sexualität hat mit Fühlen zu tun. Ich habe euch dazu noch einen anderen Bibelvers mitgebracht, der hat auch nichts auf den ersten Blick mit Sexualität zu tun. Es gibt was zu lernen in der Sexualität. Sexualität ist lernbar. Wir kommen zur Welt und können nichts. Wir müssen sprechen lernen, gehen lernen, essen lernen. Dann kommen alle anderen Fähigkeiten dazu im Laufe des Lebens. Und das ist mit der Sexualität genau gleich. Das Einzige, was ihr mitbekommen habt, ist ein Erregungsreflex. Darüber spreche ich nachher noch. Und ich möchte euch Mut machen, es gibt was zu lernen, seid offen für Lernen, findet eine Sprache, damit ihr als Paar miteinander sprechen könnt, damit ihr aber auch in der Folge mit euren Kindern irgendwann darüber sprechen könnt. Wer in seiner eigenen Sexualität kompetent ist, der ist auch kompetent, über Sexualität zu sprechen. Und deshalb möchte ich euch sagen, der Weisheit Anfang ist, erwirb dir Weisheit. Und mit allem, was du erworben hast, erwirb dir Verstand. Ranke dich an der Weisheit hoch, so wird sie dich erheben. Sie verleiht deinem Haupt einen anmutigen Kranz. Eine prächtige Krone reicht sie dir dar. Für mich ist dieser eine Vers so fast wie eine Grundlage, worauf könnte eine verantwortungsvolle Sexualethik, Sexualmoral aufgebaut werden. Heute Morgen bin ich mit dem Auto hierher nach Basel gefahren und wir hören Radio, wenn wir Auto fahren, und da haben sie aus der Bibel Sprüche Hohelied Kapitel 5 gelesen. Das fand ich natürlich schon für mich total ermutigend. Ich weiß nicht, wisst ihr das, dass Sonntagmorgen die Bibel gelesen wird im Schweizer Radio, auf dem ersten Sender? Und ich habe da so zugehört, diesem Kapitel 5, und lest euch das mal gegenseitig vor und überlegt euch mal, ob das auch eine Metapher für Körperlichkeit sein könnte. Vieles im Hohelied kann man als Metapher für körperliche Vorgänge verstehen. Und dann wird die Bibel, und da sind sich die Fachleute einig, die Literaturfachleute, in der Bibel stehen die schönsten, sinnlichsten Texte der Weltliteratur. Man höre und staune. Und die Frage ist, was haben wir Christen daraus gemacht? Im Alten Testament wird Sexualität nie problematisiert. Auch grundsätzlich im Judentum nicht. Das ist eine bejahende Haltung der Sexualität gegenüber. Es gibt natürlich die Problemfelder von Unzucht, von Ehebruch. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Oder eben auch auf Rituale, wo Sexualität ein Kult ist. Aber wir bewegen uns ja nicht in diesem Rahmen. Die Frage ist, wie nehmen wir aus der Bibel eine bejahende Haltung zu unserem Körper? Und wir sehen das im Neuen Testament bei Jesus. Also Jesus hat nie explizit was gesagt zu Homosexualität, zu Selbstbefriedigung. Das ist übrigens das Hauptthema, wo die Leute rote Köpfe bekommen. Also nicht der Sex vor der Ehe. Ich habe das in der Zwischenzeit jetzt mitbekommen, dass das schwieriger ist als Sex vor der Ehe. Auch dazu hat Jesus nichts gesagt. Und darüber, wo Jesus spricht zu dem Thema, da geht es um Scheidung. Und das ist ein soziales Gebot und nicht ein sexuelles Gebot. Es geht hier um die Frau. Und wenn wir die Geschichten lesen, in denen Jesus mit Frauen spricht, da sehen wir eine Wertschätzung auch der Körperlichkeit gegenüber. Bei den meisten Begegnungen mit Jesus ging es um den Körper der Frau. Heilung, die blutflüssige Frau, es ging um Ehebruch, um Sexualität. Jesus war so nahbar diesen Frauen. Also die Körperfeindlichkeit, die können wir nicht bei Jesus abschauen. Ich sage dazu auch, ein bisschen provokativ, die christliche Körper, und dazu gehört auch die Frauenfeindlichkeit, das kann ich jetzt nicht ausführen, aber die christliche Körper- und Frauenfeindlichkeit ist antiker Zeitgeist. Das hat mit dem Alten Testament und dem Neuen Testament nichts zu tun. Und ich denke, das ist so ein Thema, über das müssen wir uns als christliche Lebenswelt Gedanken machen. Antiker Zeitgeist, sprich Zeitgeist ist ja so ein Schimpfwort. Alles, was wir nicht gut finden in der Welt, das etikettieren wir mit Zeitgeist. Zeitgeist heißt einfach das Leben in der Zeit, in der wir leben. Und wir leben heute in einer Zeit, in der wir uns über Sexualität anders Gedanken machen müssen, als in einer Zeit vor 2000 Jahren. Was, wenn wir nicht mehr Regeln und Gebote befolgen wollen, sondern in Eigenverantwortung kommen? Ich kann euch sagen, Verantwortung und Eigenverantwortung ist viel schwieriger als Gebote einzuhalten. Denn dann müsst ihr euch was überlegen. Was ist mir wichtig? Ich muss meine Motive hinterfragen. Heute beginnen Beziehungen im Film, aber auch in der Realität häufig mit Sex. Und die Frage ist ja, wie wollen wir als Christen diese Sexualität in unser Leben einbetten, dass das Sinn macht, weil das macht auch keinen Sinn. Und ich denke, dass eine Sexualmoral auf der Liebe beruhen sollte und nicht auf der Gesetzlichkeit. Sie sollte auf Selbstverantwortung bauen, indem ich auch Verantwortung für den anderen übernehme in Liebe. Und die Grundlage davon ist Respekt, sowohl für mich selbst, das sage ich vor allem den Frauen, weil viele junge Frauen lassen sich auf Sex ein, weil sie geliebt werden wollen oder respektiert werden wollen oder Annahme suchen, aber das ist nicht der Respekt, der ihnen gut tut. Sie sollten für sich selbst Respekt haben. Und jetzt möchte ich dahin gehen, ich will euch auch wirklich Facts zur Sexualität liefern heute Abend. Wir finden einen Vers im Galater, hat auch theoretisch nichts mit Sex zu tun, ich bringe ihn trotzdem. Da ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Für mich bedeutet dieser Vers, vor Gott gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Das sehen wir sogar in der Biologie. Wenn wir sagen, Gott ist unser Schöpfer, dann sollten wir vielleicht in diesen Themen auch mal hingehen und schauen, wie hat Gott uns denn wirklich geschaffen? Weil daraus können wir so viel ablesen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das habe ich am Morgen nicht gezeigt. Das ist die Entwicklung, wie sich unsere Geschlechtsorgane im Mutterleib entwickeln. Und was ihr da seht, ist, bis zur 7. Schwangerschaftswoche sieht man keinerlei Unterschiede. Und obwohl man dann die Unterschiede in der 12. Schwangerschaftswoche zu sehen beginnt, das Wichtige, was ich euch sagen will, nichts von dem, was in unseren Geschlechtsorganen angelegt ist, geht verloren. Die Frau und der Mann haben alles immer noch genau gleich, nur hat es sich anders ausgebildet. Ihr seht das unterste Bild und ich zeige es euch in Realität noch. Nicht erschrecken. Was ihr hier sehen könnt, ist mit den gleichen Farben, wie unser Geschlechtsorgan aufgebaut ist, und zwar eben genau gleich. Wenn ihr denkt, der Penis sei das Pendant zur Vagina oder umgekehrt, die Vagina sei das Pendant zum Penis, dann stimmt das nicht. Die passen zwar gut ineinander, aber das Pendant zum Penis ist die Klitoris. Ich zeige euch nachher noch ein Bild davon. Wir Frauen haben einen Penis. Habt ihr das gewusst? Wir sehen ihn von außen nicht wie den Penis des Mannes. Wir sehen nur dort dieses kleine, die Klitorisspitze und dieses Kapüzchen drüber. Das ist das Pendant zur Eichel des Mannes und zur Haut über dem Penis. Ihr seht, dass die äußeren Scheidenlippen aus den gleichen Bestandteilen besteht wie die Hoden. Also wenn ihr euch fragt, wie fühlt sich das an für eine Frau, wenn ich sie an den Scheidenlippen berühre, dann ist das so vielleicht ein Pendant dazu, wie wenn ihr eure Hoden berührt und umgekehrt. Die inneren Scheidenlippen, die sind hier grün, die werden beim Mann zur Penisnaht, aber sind immer noch da, hat dieselben Nervenenden. Was interessant ist übrigens, die Klitorisspitze hat doppelt so viele Nervenenden wie die Eichelspitze. Deshalb ist das für die Frau manchmal da auch sehr, vielleicht sogar schmerzhaft, direkt berührt zu werden. So sieht das von innen aus. Und ich sage es euch jetzt schon, dass die wichtigsten Sexualorgane sind, neben den Sexualorganen selbst, der Kopf und der Beckenboden. Weil das, was wir denken, hat sehr viel damit zu tun, wie wir unseren Körper einsetzen können in der Sexualität. Was ihr hier seht, ist, wie die Geschlechtsorgane eingebettet sind in den Beckenboden. Wenn ihr den Penis so wie reinstoßen würdet, dann sieht das so aus wie die Klitoris. Ihr seht sie hier ein bisschen versteckt hinter den Schwellkörpern. Die Klitoris hat dieselben Schwellkörper wie der Penis. Der einzige Unterschied ist, ein Penis reagiert schnell und die Klitoris braucht etwa eine Viertelstunde. Also das Vorspiel ist nicht einfach nur, um die Frauen ein bisschen emotional zu befriedigen, da geht es um handfestes, genügend Erregung spüren können. So sieht eine Klitoris in 3D aus. Wisst ihr, wie lange man das weiß? Seit 1998. Ich denke, das hat damit zu tun, dass Forschung natürlich jahrhundertelang männlich war. Und das war eine Australierin, die gesagt hat, so jetzt will ich das genau wissen. Und eine Französin hat aufs Internet eine Anleitung für einen 3D-Drucker gestellt, damit jede Schule, jeder Mann, der das möchte, sich mal so eine Klitoris ausdrucken kann, zum sehen, wie sieht das weibliche Pendant zum Penis aus. In der Erregung schwillt das genauso wie der Penis um das Mehrfache an. Und das ist jetzt der Schlüssel für die Frau. Viele Frauen wissen sehr wenig über ihren Körper. Und deshalb haben oft viele Frauen keine Lust mehr auf Sex nach der Verliebtheitsphase. Und die hält gerade mal so zwischen 9 Monaten und 2 Jahren an. Und man muss etwas über den Körper wissen, um Lust empfinden zu können. Körper und Hirn, so hat uns Gott geschaffen, sind eine Einheit. Was im Körper geschieht, geschieht im Kopf und umgekehrt. Was ihr hier seht, sind, wo in unserem Körper Hormone hergestellt werden. Das ist im Kopf, in den Nebennieren und in den Geschlechtsorganen. Und da sehen wir wieder eigentlich das sexuelle Schöpfungswunder, weil ohne die Sexualorgane könntet ihr gar nicht leben. Da werden lebenswichtige Botenstoffe ausgeschüttet. Und am meisten werden sie ausgeschüttet im Orgasmus. Also Sex ist übrigens sehr gesund. Da hat es Schmerzmittel drin, da hat es Glückshormone drin, da hat es Bindungshormone drin. Und deshalb ist es so wichtig, dass Paare dafür schauen, dass sie ein regelmäßiges Sexleben über Jahre haben. Da hat es nicht mit Häufigkeit zu tun, sondern einfach dafür sorgen, dass Sex nicht abreißt, weil das der Paarbeziehung gut tut. Ihr seht das hier. Was passiert im Kopf, was passiert im Körper? Alles, was wir tun oder wahrnehmen, fühlen, erleben, das ist im Hirn gespeichert. Und jetzt komme ich zu einem Thema, weshalb viele Frauen nicht gerne Sex haben, weil sie nie die Erfahrung von Berührungen mitbringen, wie das Männer tun. Männer kommen zur Welt, haben ihren Penis in der Hand und lassen den nicht mehr los, bis sie sterben. Ja. Und das gibt ihnen Berührungsstunden, die im Hirn gespeichert sind. Und deshalb wissen Männer, wie Erregung funktioniert. Und Frauen haben diese Berührungserfahrungen nicht. Sie sehen ihre Erregung nicht. Männer sehen ihre Erregung. Mädchen werden nicht ermutigt, sich zu berühren, also schon gar nicht innen natürlich, aber auch außen nicht. Mädchen wird die Hand weggenommen, wenn sie sich als kleine Kinder unten berühren. Und viele Frauen haben Berührungsnachholbedarf. Und das ist, ich weiß, dafür werde ich angegriffen, aber das ist ein Plädoyer für Selbstbefriedigung. Es macht nicht wahnsinnig viel Sinn, seinen Körper jemandem anderen zu verschenken, wenn man ihn erst gar nicht besitzt. Und es ist eine Illusion, wenn ihr Frauen meint, gerade wenn ihr noch nicht verheiratet seid, eure Männer würden euch dann zeigen, wie eure Sexualität funktioniert. Vergesst das, die wissen ja auch nicht, wie die funktioniert. Ihr seid die Herrinnen über eure Sexualität. Es ist eure Erregung, eure Klitoris, genauso wie es für den Mann seinen Penis und seine Erregung ist. Sexualität baut sich über verschiedene Aspekte auf. Darauf kann ich jetzt nicht eingehen, aber ich möchte euch nur etwas zeigen. Es kommt darauf an, was wir gelernt haben. Und ob dieser Baum der Sexualität wirklich blüht, dafür stehen diese blauen Blätter, die sagen, was weiß ich, was sind meine Mythen, was wurde mir vermittelt, was ist mein Glaube zur Sexualität. Das ist entscheidend, ob ihr Sexualität überhaupt genießen und zuerst überhaupt entwickeln könnt. Und ich möchte, wie dem Sie nachher sagen, die Grundlage ist der Körper und in diesem Körper angelegt ist einzig und allein der Erregungsreflex. Und alles andere ist angelernt. Sexualität kann man lernen. Ich möchte noch was sagen, auch vielleicht zum Männerbild und Frauenbild. Wir müssen etwas wissen. Männliche Sexualität wurde über Jahrhunderte abgewertet. Das haben wir in unseren Genen. Ihr kennt alle diese Sprüche. Männer wollen nur das eine oder alle diese Dinge. Das hat damit zu tun, dass wir nicht verstehen, wie Mann und Frau in der Sexualität und Liebe funktionieren. Männer kommen über die Sexualität zu den Emotionen. Über die Sexualität kommen sie zu den Liebesgefühlen für ihre Frau. Und wenn Männer in ihrer Sexualität abgewertet werden und sich in der Folge selbst abwerten, dann spüren sie weder sich selbst noch die Liebe zu sich, noch die Liebe zum Gegenüber. Frauen funktionieren anders. Frauen kommen über die Emotionen zur Sexualität. Und wenn nun Frauen sagen, ein bisschen ausgehen, Nachtessen, Kerzenlicht, schöner Film, das genügt mir, dann kommen sie nicht zur Verbindung zu ihrem Mann. Und ich sage euch was, es hat beides mit Sehnsüchten zu tun. Frauen haben Sehnsüchte, Männer haben Sehnsüchte. Der Weg zu diesen Sehnsüchten und ihren Bedürfnissen ist unterschiedlich. Alles, was nicht in die romantische Richtung geht, ist auch vor allem in der christlichen Lebenswelt tabuisiert. Romantik, sage ich jetzt auch mal so provokativ, Romane, Filme, Social Media, Promi-Geschichten, die Influencerinnen, Royal Wedding, das ist das Porno der Frauen. Ja. Ich gebe euch das einfach so mal mit zum Überdenken. Ich spreche nicht für Pornografie, versteht mich richtig, aber hinter den vielen Männern, die Pornos schauen, steckt ein grundlegendes, ungestilltes Bedürfnis. Und zwar nicht das Bedürfnis nach Sex, sondern das Bedürfnis nach Liebe, Annahme und Wertschätzung. Und deshalb werden sie natürlich süchtig, weil das diese Bedürfnisse überhaupt nicht stillt. Ich möchte genau deshalb noch was zu euch sagen, die ihr verheiratet seid. Falls ihr könnt auch heute Morgen den Podcast nachhören, da hört ihr noch mehr dazu. Aber wenn man weiß, wie wir funktionieren oder wie Sex und Lust funktionieren, dann leuchtet es uns vielleicht auch ein, dass wir Sex in unseren Alltag einplanen müssen, wie die Fitness, wie der Friseurbesuch, wie irgend alle diese Alltäglichkeiten. Weil geplanter Sex ist die Grundlage für spontanen Sex. Wir alle denken, der spontane Sex ist der geile Sex. Soll ich euch was sagen? Geil ist, was wir gut können. Und wenn wir nicht üben miteinander, wenn wir nicht die Gelegenheiten schaffen, dass Sexualität sowohl für die Frau wie für den Mann wirklich lustvoll ist, dann werden wir keinen Spaß bekommen am Sex. Und Spaß am Sex haben ist die Garantie dafür, dass wir ein Leben lang lustvollen Sex mit ein und derselben Person haben können. Das ist eine Frage von unserem Vorstellungsvermögen, von unserer Fantasie, von unserem Wunsch, mich selbst und den anderen erotisch zu sehen. Ich möchte euch ganz zum Schluss nur kurz, ich gehe nicht groß darauf ein, mal zeigen, wie könnte eine Sexualethik aussehen. Weil wenn ihr in die Welt schaut oder auch wenn ihr in die christliche Lebenswelt schaut, wie wir mit uns und unserem Körper umgehen, bildet sich eins zu eins in der Gesellschaft oder in unserer christlichen Lebenswelt ab. Es geht mehr als um unseren Körper. Und ich denke, viele junge Menschen, wenn sie mir zuhören, so knapp an der Erwachsenengrenze, die denken, was ich sage, sei ein Freipass für Sexualität. Und nein, das ist es eben nicht. Ich sage nicht, also alles Alte ist jetzt vergangen, ihr dürft jetzt Sex haben. Sondern ich sage, ihr müsst euch überlegen, wie wollen wir mit unserer Sexualität und mit unserem Leben verantwortungsvolles Leben abbilden. Ein gerechtes Leben, in dem Frauen und Männer gleich sind, gleichwertig. Und das heißt, es gibt Normen für Sexualität und die heißen, füge keinen Schaden zu. Unversehrtheit. Das heißt, Sex hat nur mit Einvernehmlichkeit zu tun. Ich muss es wollen oder ablehnen können. Gegenseitigkeit. Es geht nicht darum, jemanden zu bedienen. Es geht um Geben, um Nehmen, um aktiv und passiv. Es geht um Gleichheit. Macht in der Sexualität ist etwas vom Zerstörerischsten. Das könnt ihr jeden Tag in der Zeitung lesen. Es geht um Verbindlichkeit. Es geht in einer Beziehung nie nur um Sex. Es geht um Beständigkeit und Freundschaft. Es geht auch um Fruchtbarkeit. Muss man heute gewissen Menschen mal sagen, Sexualität kann immer noch schwanger machen, auch wenn wir das Gefühl haben, wir haben Fruchtbarkeit und Sexualität auseinanderdividiert. Es hat Folgen, dass wir das auseinanderdividiert haben. All die Paare, die heute keine Kinder kriegen, weil sie Sex und Fruchtbarkeit jahrelang auseinandergehalten haben. Es hat alles Folgen, aber früher war es ein Muss. Heute geht es um Verantwortung, wenn daraus ein Mensch entsteht. Und es geht um soziale Gerechtigkeit, das heißt, Sexualität bildet ab, wie respektvoll wir den anderen Menschen behandeln. Und ich möchte euch zum Schluss ein kleines Zitat lesen von Jörg Zink. Der sagt, in der Liebe ist auch Spiel. Spiel bedeutet schöpferisch sein, Fantasie der Liebe aufzurufen. Das Spiel ist nicht das Ausleben des Triebs. Es entwürdigt den anderen nicht. Es will nicht Macht oder Ausbeutung. Und ich will mit den Worten von Jesus schließen, wer Ohren hat zu hören, der höre.
Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.